Herzlich willkommen bei uns im Marketing Meets Technology Podcast. Heute sprechen wir über ein ganz, ganz spannendes Thema, nämlich heute geht es um das Thema Recruiting. Und da haben wir Jan Lütje Toten dabei. Und wir sprechen heute ganz präzise darüber, wie geht Recruiting eigentlich in diesem Markt, wie wir momentan sind. Und wie können wir dort eigentlich auch als Unternehmer richtig gute Leute finden? Was sind die Probleme? Wie können wir das Ganze, wie können wir mit Marketing auf uns aufmerksam machen? Und ja, wie gehst du da drin vor? Weil ich glaube, du hast richtig viele Stellen besetzt in Deutschland, im E-Commerce, im Marketing, ganze Firmen teilweise besetzt, aber da kannst du gerne noch was zu sagen. Deswegen, ich glaube, das Thema ist hochrelevant und vor allem, was man auch wissen muss, und das habe ich erst von ihm gelernt, auch ist das Thema, ein A-Player und ein B-Player sind nicht vergleichbar. Das heißt, es geht immer darum, die besten Mitarbeiter zu finden, weil die bringen euer Unternehmen wirklich nach vorne. Und deswegen ist es so relevant herauszufinden, wie das Ganze geht.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital Marketing Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, danke für die Einladung, Timon. Ich glaube, du hast eigentlich schon alles jetzt vorweggenommen, was wir besprechen werden. Ich hoffe, wir haben jetzt überhaupt noch Themen über.
Ja, doch, ganz sicher. Ich habe mir hier eine ganze Liste von Themen gemacht, deswegen, also da kriegen wir auf jeden Fall noch was hin. Aber erzähl doch mal ganz kurz, also mich würde interessieren, wie bist du zum Thema gekommen und was hast du gemacht in der Vergangenheit und was machst du jetzt gerade?
Ja, sehr gerne. Also ich habe angefangen mit dem Thema als Headhunter für Banking und Finance in Frankfurt vor 6, 7, 8 Jahren. Und ich fand das damals cool, habe mich nicht langfristig in der Bankenbranche gesehen, war damals ganz normal bei einer britischen Agentur angestellt, wie viele Headhunter anfangen. Und ich habe dann meine zweite Elternzeit genutzt, um einfach zu kündigen und Freelancer zu werden. Mhm. Und dann bin ich hauptsächlich für Cherry Ventures, also ein größerer, richtig cooler VC aus Berlin, in deren neuen Portfolio-Startups rein und habe da Leute gesucht. Und das Recruiting aufgebaut und von da hat sich es immer mehr Richtung Agenturbusiness entwickelt.
Ja, krass. Das heißt, was sind eure Hauptkunden momentan?
Ja, also wir machen schwerpunktmäßig 70-80% E-Commerce-Brands.
Okay.
Ja, das heißt, das sind Brands von, ich sag mal, 5 bis 50 Millionen. Mhm. Ist so ein Sweet Spot, vielleicht eher 10 Millionen, aber ab 5 Millionen kann es auch losgehen. Und wir besetzen da viel Marketing- und E-Commerce-Stellen. Mhm. Also von SEO zu SEA zu Media Buying und Creative Strategist. Alles, was man da braucht. Und natürlich auch die Ops. Stellen, also Ops, Finance, Supply Chain, genau. Und auch mit Marketingagenturen arbeiten wir auch viel zusammen.
Und warum ist es für die Firmen überhaupt relevant, so einen Service zu nutzen, wie du ihn hast, als einfach nur bei StepStone eine Anzeige einzustellen oder bei Indeed oder sowas?
Ja, aber wir arbeiten auch viel mit sehr, sehr bekannten Brands zusammen.
Ja.
Das ist häufig, werden Headhunter eingesetzt, wenn die Firmen einfach nicht so gut sind.
Ja.
Aber wir arbeiten auch mit so Marktführern wie Snox oder Naturtreu zusammen, mhm. die somit die krassesten auf dem Markt sind. Und denen suchen wir vor allem seniorige Spezialisten. Das heißt, da geht es natürlich nicht darum, jetzt mal den Junior Social Media Manager zu hiren,
ja.
sondern du brauchst jemanden, der deine Internationalisierung leitet. Du brauchst jemanden, der Finance immer richtig aufbaut. Du brauchst jemanden, der Amazon das nächste Level bringt. Mhm. Ja, du brauchst jemanden, der eine Agentur ablöst, die du vielleicht rauskicken willst. Und dafür hiren wir dann die richtig, richtig guten Leute. Und das sind häufig Off-Market-Leute. Also das sind nicht die Leute, die sich desperate überall bewerben alle 3 Monate, sondern die Leute, die einen richtig geilen Job irgendwo machen. Und die kriegen wir halt dazu, dass sie jetzt bei unseren Kunden arbeiten.
Okay, das ist ein Riesenunterschied. Aber die Frage ist ja wirklich dann, das heißt also, du kriegst normale Leute über die Plattform, aber die richtig guten Leute musst du richtig acquiren. Aber warum ist das so?
Gute Frage. Zum einen, ich glaube, wenn du richtig gut bist und die zweite Qualität ist, wenn du richtig committed bist, dann bewirbst dich halt nicht ständig.
Okay.
Dann hast du nicht das Mindset so, man kann sich ja alles mal anhören, mal sehen, was die bieten an Benefits und Geld. Das Mindset haben A-Player nicht, sondern die wollen richtig was rocken und die wollen, dass es irgendwo richtig abgeht und was langfristig mit hochziehen.
Okay.
Das machen die wahrscheinlich schon. Wir denken dann darüber nach, okay, was könnte ihnen da potenziell fehlen?
Ja.
Zum Beispiel, wenn sie bei einer Sportbrand arbeiten, kann man sagen, okay, jetzt ist langsam der Winter kommt, das ist nicht mehr so geil. Oder wenn sie gerade aufgekauft wurden, ändert sich die Kultur.
Ja.
Oder wenn du zum Beispiel Supply Chain Leute hast, wenn das Marketing nicht performt, dann kannst du im Supply Chain nicht so viel machen, weil du halt weniger Sales machst.
Ja.
Das heißt, wir überlegen uns bei jeder einzelnen Person, womit können wir die triggern?
Okay, krass. Also das heißt, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt am Ende des Tages. Du willst ja auch danach wieder eine Person haben, die bei dir mal zumindest ein paar Jahre ist, committed ist und dann auch richtig Gas gibt
ja.
und nicht der sofort wieder geht. Weil Wechsel haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten paar Jahren extrem starke gesehen. Wenn man mal, und ich möchte mal auch auf den Arbeitsmarkt eingehen, den du wahrscheinlich auch gut beobachtet hast, mit Anfang der Pandemie 2020, denke ich mal, viele Entlassungen, Riesenpanik im Bereich, dann durch bestimmte Bereiche, die geschlossen waren, riesen Umstrukturierung im Arbeitsmarkt, alle weg von Gastro in anderen Bereichen, ist jetzt nicht euer Bereich, aber und dann sehr, sehr viele Wechsel, sehr wenig Commitment, auch durch das Remote-Jobbing sicherlich und dann aber auch ein krasser Engpass im Arbeitsmarkt, so um 2022 rum, wo dann auch die ganzen Recruiting-Agenturen hervorgekommen sind Und jetzt hat sich der Markt aber ganz schön gewandelt, oder? 2 Jahre später.
Genau, weil vor 2, 3 Jahren, da war es ja noch so, da war Corona an der Hochphase und im unterm E-Commerce-Bereich der boomte halt. Das heißt, die meisten unserer Kunden haben sich mehrere Jahre in Folge verdreifacht. Also es war richtige Goldgräberstimmung. Und deshalb haben die Firmen auch einfach mal schnell mehr Geld ausgegeben.
Ja.
Die Bewerber haben einfach mal mehr Geld abgerufen. Also wenn du vorher einen Media Buyer vielleicht für 35.000 vermittelt hast, haben die auf mal 50 bis 70 abgerufen.
Okay.
Und jetzt, aber was wir beobachten in den letzten 6 bis 12 Monaten, wird das alles wieder ein bisschen ruhiger. Mhm. Das heißt, die Firmen wachsen halt nicht mehr 500%, sondern 30, die guten.
Mhm.
Und genauso ist es bei den Bewerbern, die sind halt dann vorsichtiger am Hiring. Hiring deshalb ein wenig weniger. Und deshalb heilen die auch günstiger.
Okay.
Ne? Weil du natürlich, wenn du vorher 3 geile Bewerber auf 3 Stellen hattest und jetzt hast du 15 geile Bewerber auf 3 Stellen, ist es was anderes. Und daher gehen die Gehälter auch ein wenig runter. Die werden nicht mehr um 50% fallen. Okay. Aber so 10% runter haben wir schon beobachtet. Aber es ist ja ganz normal, dass sich so ein Markt wandelt.
Ja, zum Glück. Ja, das ist ja auch mal schön, wenn man so ein paar Wandlungen drin hat. Da kann man immer auf der einen Seite Opportunities, auf der anderen Seite wieder Opportunities mitnehmen. Welche Fähigkeiten siehst du denn gerade, die auf dem Arbeitsmarkt am meisten gefragt sind, wo ihr auch am meisten arbeiten müsst, um sie zu bekommen?
Ja, gute Frage. Die 2 Sachen, die wir am meisten sehen, sind Fachkompetenz und Eigeninitiative.
Mhm. Krass, also gar nicht ein Skillset per se, sondern, also Fachkompetenz, klar, ist das Skillset, aber Eigeninitiative ist ja eher ein Softskill, den man, glaube ich, ich möchte mal fast behaupten, den man sehr, sehr schwer aus einem CV lesen kann, also gar nicht aus dem CV und im ersten Vorstellungsgespräch, zweiten Vorstellungsgespräch vielleicht noch nicht die Wahrheit sehen kann.
Also du kannst das schon auch im CV sehen und auch, ja, zumindest Tendenzen und auch im Bewerbungsprozess. Das heißt aber beim ersten Fachkenntnisse, da gehören natürlich auch Skills dazu, weil die Firmen wollen jemanden haben, der sie im Bereich nach vorne bringt.
Ja.
Weil wenn du zum Beispiel gerade eine Performance-Marketing-Agentur kicken willst, dann brauchst du jemanden, der hammergut ist und das übernimmt. Ja. Dann brauchst du nicht so einen Junior, der mal 5.000 im Monat gespendet hat, sondern jemand, der schon mal 200 gespendet hat im Monat, der eine Brand von 10 auf 60 Millionen hochgeballert hat.
Ja.
So eine Person suchst du ja, die reinkommt und sagt, die Leute, ich weiß, wie das geht. Und diese Person heilen die bei uns, das sind so die Fachkenntnisse und Eigeninitiative. Manche nennen das auch Ownership, manche nennen Motivation auch irgendwo. Das ist, geht ja alles in eine andere Richtung. Du willst Leute, die von selber laufen.
Ja.
Du willst Leute, die zu dir kommen und sagen, Timon, ich habe eine Idee, ich habe bei dem Kunden gesehen, da läuft das in Data falsch. Wir haben zumindest zum Beispiel diese Keywords auch überhaupt nicht gemacht. Ich habe einen Plan entwickelt, ich habe das bei den Competitors gesehen, das war richtig geil. Ich habe einen Plan entwickelt, guck dir das mal an.
Ja.
Ne, wie geil würdest du das finden?
Ja, super.
Genau, und wenn du sowas hast, und das kannst du halt niemandem beibringen. Man sagt in Amerika immer, you can't teach hunger.
Ja.
Also
ja,
die Leute müssen das hungrig sein, das wollen. Und wenn das nicht so ist, kannst du es niemandem beibringen.
Ja.
Weil wenn eine Person auch super Fachkenntnisse hat, aber du musst dann immer wieder hinterher sein, das bringt ja nichts.
Ist das, und jetzt kommen wir zum Thema A-Player, ist das, was ein A-Player ausmacht? Also das ist ja die, lass uns erstmal nochmal davor einsteigen. Warum ist es so wichtig, dass man nicht irgendjemand einstellt fürs Thema Marketing oder irgendjemand einstellt fürs Thema Sales, der dann einfach diese Stelle besetzt und da was macht und der vielleicht auch ganz okay ist, sondern dass man da die bestmöglichste Person einstellt. Mhm. Erzähl mal den Unterschied dazu, weil ich glaube, das ist den meisten gar nicht bewusst. Man denkt immer so, man hat die Auswahl zwischen 3 Kameras, ja, sagen wir mal, oder 3 Fahrrädern und das eine kostet halt 1.000 Euro, das andere 2.000 Euro, das andere 3.000 Euro oder das eine kostet 10.000 Euro.
Mhm.
Ja, und dann denkt man sich, ja gut, dann nehme ich halt das für 2, das passt schon.
Mhm.
Ist ja meistens auch so bei unseren Fahrradfahrskills, nehme ich mal an.
Ja.
Aber warum ist das im Business nicht so? Warum ist es da so wichtig unbedingt, das hängt gar nicht so stark vom Gehalt ab, denke ich mal, aber warum ist es da so wichtig, wirklich Top-Personen zu heiraten und nicht Average?
Ja, es hängt auch vom Gehalt ab. Aber ich würde sagen, wenn wir bei deinem Beispiel mit dem Fahrrad, guck mal, wenn du zwischen 1 und 10.000 Euro Unterschied hast, dann hast du halt einen 10x-Preis.
Ja.
Der Output ist vielleicht 20% mehr.
Ja.
Ne? Also du kannst dich deutlich schneller fahren mit einem 10K-Fahrrad. Ja, genau. Vielleicht 10-20% schneller. Das heißt, wir haben hier 10x-Preis und 10-20% mehr. Bei Performern, also bei Menschen, ist es fast umgedreht.
Okay.
Du bezahlst halt 10-20% mehr Gehalt. Ne? Zum Beispiel zahlst du halt 70 statt 50k.
Ja.
Aber du bezahlst nicht 500 statt 50.
Ja.
Aber der Output, der ist dann halt einmal, zweimal, dreimal, viermal so hoch.
Wie krass ist das denn?
Es gab auch sogar eine McKinsey-Studie darüber.
Ja.
Oder BCG, ich will mich jetzt nicht festlegen. Aber es gab eine Studie darüber. Und es wurde geschaut, wie viel effektiver sind A-Player im Gegensatz zu normalen Mitarbeitern. Also normal, nicht schlecht. Wie viel besser sind A-Player im Gegensatz zu normalen Mitarbeitern? Und am Ende kam raus, 200-800% mehr, je nach Komplexität des Jobs. Das heißt, wenn du simple Jobs hast, wie zum Beispiel einen Supermarkt, eine Kasse, und ich habe auch mal lange im Supermarkt gearbeitet bei der Schule, du kannst halt doppelt so schnell sein wie die anderen, aber du kannst nicht viermal so schnell sein in der Supermarktkasse, das geht gar nicht. Wenn du aber einen hochkomplexen Job hast, Creative Strategy, Raketenwissenschaftler, dann ist der Output bis zu 8-mal größer, weil die einfach, die arbeiten mehr Stunden, die haben mehr Fokus auf die wichtigen Sachen und die sind auch noch schneller bei ihrer Arbeit. Und durch diesen Compounding Interest ist die Performance einfach viel höher. Das heißt, bei so einem guten Mitarbeiter zahlen wir halt 70 statt 50k und haben dann zum Beispiel 3-mal mehr Ergebnisse. Krass. Und dann haben wir halt ein ROAS von 3,5 statt 2,7. Mhm. Ne? Und das ist dann ein riesiger Unterschied.
Ja, absolut. Also ich meine, man schaut ja auch immer in Silicon Valley, ne? Also vor allem jetzt, ich sag mal, diese ganz krassen Startup-Zeiten sind ein bisschen gefühlt vorbei, so wo das Internet hochkam. Ich meine, jetzt kommen neue Sachen. Aber so, ich sag mal, von 2005 bis 2000, lass es 20 sein, 19 oder whatever, Facebook gestartet, Google natürlich ein bisschen davor gestartet, aber viele, viele krasse Startups da gestartet. Und die haben ja die besten Leute aus der ganzen Welt dahin gebracht und da geheiert. Und man sieht es sicherlich auch, man sieht es vielleicht nicht mehr so in so krassen Effekten, aber ganz, ganz tolle Produkte sind aus diesen Köpfen dort entstanden. Und ich glaube, Google wäre nicht da, wo sie heute sind, wenn sie das nicht gehabt hätten. Und OpenAI wäre nicht da, wo sie das gehabt hätten. Und deswegen ist so ein $500,000 Jahresgehalt für einen Entwickler, macht dann auch vielleicht sogar Sinn.
Ja, total. Total. Man muss ja immer sehen, so Apple, Google, die haben ja auch riesige Cash-Reserven.
Ja, klar.
Also sie können sich das nun mal auch leisten, die machen. Also ich glaube, zum Beispiel so ein Product Manager bei YouTube verdient halt 500k.
Das ist einfach krass.
Im Silicon Valley, ja.
Das ist einfach krass. Aber dann lass uns über die A-Player sprechen. Lass uns über Deutschland sprechen. Lass uns gucken, wie wir die A-Player identifizieren können. Weil, also mir war das nicht klar, dass das so einen Unterschied macht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Und lass uns mal drüber sprechen, was finden A-Player, also lass uns mal ganz am Anfang anfangen, was macht ein A-Player aus? Wie können wir den finden und wie können wir attraktiv für ihn sein, dass er zu uns kommen mag und wie können wir ihn dann halten? Ich sag mal so, das sind die verschiedenen Stufen.
Ja.
Und erzähl gerne mal, wo du auch dann ganz konkret dabei hilfst, weil es anders nicht geht, weil man das selber nicht hinbekommt. Also abgesehen davon, dass die meisten HR-Abteilungen wahrscheinlich eh ganz schön viel Stress haben, um alles zu regeln. Aber genau, lass mal, was macht ein A-Player aus?
Genau, das heißt im A-Player, ich glaube, das sind zwei, drei Sachen. Das eine sind Fachkenntnisse. Das heißt, die Personen sind richtig gut. Je nach mit steigendem Alter und Erfahrung wird das natürlich mehr.
Ja.
Weil auch ein Werki kann A-Player sein.
Ja.
Natürlich, die können halt noch gar nicht so viel wissen.
Ja, okay.
Das heißt, man muss immer bei den Fachkenntnissen schauen in Relation zu ihrer Arbeitserfahrung. Mhm. Müssen die starke, gute Fachkenntnisse haben. Das zweite ist Performance, Eigeninitiative. Das heißt, sie müssen ballern.
Mhm.
Die müssen schnell sein, gut arbeiten, aber die müssen halt Bock haben zu arbeiten. Und auch ganz wichtig, die müssen Arbeit als was Positives sehen.
Ja.
Ne, wenn man denkt, Arbeit ist Mittel zum Zweck oder nur noch 20 Minuten bis 4:30, ne, das ist halt eine falsche Arbeitseinstellung. Sondern du willst Leute haben, die gerne arbeiten.
Ja.
Das ist wichtig. Und das Letzte ist guter Charakter.
Okay.
Weil du willst keine toxischen Leute, die hinter deinem Rücken was machen und die irgendwelche Daten klauen und die für Stress sorgen, obwohl sie gut sind. Du willst Leute haben, die low maintenance sind. Mhm. Also einfach im Umgang, arbeiten gerne und haben was drauf. Das sind A-Player.
Macht es Sinn, ein Unternehmen komplett nur aus A-Playern bestehen zu lassen? Oder ist es überhaupt möglich? Oder macht es Sinn, dass man einen guten Mix hat von A, B, C? Ich meine, wir haben beide schon mal gesprochen darüber, über das Thema, was macht ein B-Player aus? B-Player ist, denke ich mal, relativ normal und C-Player ist halt derjenige, der gar keinen Bock auf Arbeiten hat. Du hast es so schön betitelt. Der C-Player kommt zum Chillen.
Ja, ja? Genau. B-Player für Benefits, A-Player zum Arbeiten.
Ja, genau. Ja. Richtig, richtig krass. Will man einen Mix haben oder willst du eigentlich nur A-Player haben?
Ja, du willst nur A-Player haben.
Okay, krass.
Aber hier natürlich je nach Beruf. Weil wenn du einen A-Player im Sales hast, ist es eine ganz andere Person als ein A-Player in der Buchhaltung.
Mhm.
Ein A-Player in der Buchhaltung ist zuverlässig, detailorientiert und kann gut still viel alleine arbeiten.
Ja.
Ne? Das heißt, natürlich brauchst du einen Mix aus verschiedenen Persönlichkeiten.
Okay.
Natürlich. Aber es ist so ein paar Leute, da haben sie den Schluren, ist nicht gut. Das zieht alles nach unten. Weil eine Kette ist ja nur so stark oder schwach wie ihr schwächstes Band oder Piece. Insofern nein, du brauchst auf allen Stellen hammer gute Leute.
Okay, krass. Wie finden wir die denn jetzt? Also wie gehen wir vor und finden die? Das heißt, wir haben uns jetzt entschieden, ja, wir wissen ungefähr, wir brauchen einen A-Player im Marketing oder wir brauchen einen A-Player im Sales.
Mhm.
Wie finden wir den jetzt? Weil wenn ich jetzt mir überlege, es gibt viele Möglichkeiten da draußen. Indeed ist eine Plattform, aber wir können auch Facebook-Ads schalten, um die zu finden. Das ist der Klassiker von Recruiting-Agenturen.
Ja.
Ist das der Weg, wie wir einen A-Player finden?
Ja, also wir haben ja im Grunde genommen drei, vier Arten von Marketing, die wir nutzen können für Recruiting. Das erste sind normale Stellenausschreibungen. Das zweite sind Pay-Social-Ads. Das dritte ist Headhunting. Also wir gehen raus und sprechen Leute an. Das letzte sind vielleicht Empfehlungskampagnen.
Mhm.
Alle können gut funktionieren. Das heißt, es kommt gar nicht so sehr auf den Channel an. Das ist ein bisschen so, als wenn dich jemand ohne Kontext fragt, was ist besser, SEO oder Paid Social?
Okay, ja.
Ne?
Stimmt, ohne Kontext schwierig, ja.
Genau, ohne Kontext super schwierig. Und auch mit Kontext ist es nicht häufig keine schwarz-weiße
Richtig.
Antwort. Das heißt, sehr, sehr viel kommt aus Messaging an, auf den Inhalt. Weil wenn du Facebook-Ads schaltest, hast ein gutes Budget, aber die sind scheiße, dann werden die nicht konvertieren.
Ja.
Weil du schlechte Creatives hast, schlechte Texte, irgendwas Falsches im Backend gemacht hast. Und das ist genauso im Recruiting. Wir hatten ja schon gesagt, A-Player kommt für Arbeit, B-Player kommt für Benefits, C-Player kommt zum Chillen und du ziehst das an, womit du Werbung machst.
Okay.
Das heißt, wenn wir jetzt ganz viel Werbung damit machen mit Benefits, bei uns muss man wenig arbeiten und von zu Hause arbeiten und ihr könnt alle ins Gym gehen, ihr bekommt alle ein Fahrrad, dann bekommen wir halt Leute, die halt wenig arbeiten wollen und gerne ins Gym gehen, weil damit haben wir Werbung gemacht. Und das sind irgendwo die falschen Leute. Natürlich will ich Leute, die ins Gym gehen. Gar keine Frage, dass es nichts Schlechtes. Aber wenn wir damit quasi werben, mit den ganzen Rahmenfaktoren werben, bekommen wir Leute, die Rahmenfaktoren geil finden. Mhm. Wenn wir aber mit unserer Arbeit an sich werben, dann bekommen wir Leute, die die Arbeit an sich geil finden. Ja, wenn wir zum Beispiel bei einer SEO, zufälliges Beispiel, SEO-Agentur. Ja. Wenn wir jetzt bei einer SEO-Agentur sind, dann wollen wir Leute, die richtig Bock haben auf SEO. So richtig nerdig, die sich tief eingraben, die immer schauen, was machen die anderen. Was trendet gerade bei Google organisch, was wird gerade hochgepusht, was mag Google gerne, was suchen die Leute online. Also willst du jemanden haben, der immer da nachguckt und der irgendwie so dir Samstag morgens um 7 schreibt, so, ey Timon, ich habe gerade gesehen, in Amerika, Google gibt es eine neue Suchfunktion. Ne? Und der dir es morgens so um 20 nach 7 am Samstag schickt, weil der Bock drauf hat. Das heißt, solche Leute willst du haben. Das heißt, wir werben auch damit, wie geil die Arbeit ist. Zum Beispiel, wenn wir jemanden für Sales suchen, werben wir damit, wie geil die Kunden sind, wie kurz die Sales Cycles sind, wie geil unser CRM ist, wie geil die Vertriebsassistenz ist, die den ganzen CRM-Scheiß erledigt, wie hoch die Profis, damit werben wir. Aber wir werben nicht unbedingt damit, dass die Kita bezahlt wird.
Ja.
Ja, und ich bin auch Papa, ich finde das auch cool, Kita bezahlen, aber wir wollen mit der Arbeit an sich Werbung machen, denn dann ziehen wir Leute an, die die Arbeit an sich geil finden.
Das ist so krass. Also das war mir völlig neu, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir wurden in den letzten paar Jahren immer mehr auf die Benefits getrimmt. Fairerweise auch eine Sache, die natürlich auch sehr stark aus den USA kommt mit den Benefits. Aber ich dachte, das Benefits-Thema ist super wichtig. Wir haben ein paar Tests selber durchgeführt, haben das dann tatsächlich bei uns nicht umgesetzt und auch gelassen, weil wir gemerkt haben, die Leute, die bei uns sind, die wollen auch arbeiten tatsächlich. Aber jetzt sagst du es so klar, jetzt fällt es mir quasi wirklich auf. Mega krass. Ja klar, du musst mit dem werben, was du anbieten möchtest.
Ja, wir haben zum Beispiel mal einen Amazon PPC-Manager gesucht vor 2-3 Jahren und wir haben am Anfang nicht so geile Responses bekommen. Und wir haben alles über die Firma gesagt, wie toll der Gründer ist, war eine bekannte Firma, wie die wachsen, hat niemand interessiert. Und dann haben wir so einen Zweizeller geschrieben, dass sie jeden Tag 1.000 Euro bei Amazon spenden können und zack, hatten wir eine volle Pipeline.
Krass.
Ne? Weil das fanden die Leute geil.
Ja, das ist geil. Das ist Wahnsinn. Okay, dann hast du jetzt, du sprichst sie so an nach draußen. Mhm. Jetzt hast du die ersten Kontakte, die melden sich bei dir. Manchmal machst du wahrscheinlich auch Outreach, oder? Ja. Du kennst ja wahrscheinlich auch ein paar Leute, die gut sind.
Ja, und das ist ja auch unser Business ist ja Outreach. Wir gehen für unsere Kunden 100% raus und gehen die Leute direkt an.
Ja, mega. Das heißt also gar keine Ads, sondern richtig angehen.
Ja.
Und wenn du dann im Kontakt mit dem bist, was passiert dann? Ist es sozusagen so, also mich hat das immer interessiert. Hey, wir haben hier einen Job für dich. Oder ist es so, hier, pass auf, das sind die Details, hast du mal Lust? Mhm. Oder wollen wir mal callen? Also wie ist das so, wie geht ihr davor?
Du meinst, wie die Ansprache aussieht?
Ja,
kommen wir natürlich an die Geheimnisse. nee, das heißt, wir machen Copywriting. Mhm. Das heißt, wir nehmen die Infos, was an diesem bestimmten Job cool ist, was schlecht ist. Und damit gehen wir ins Copywriting.
Ja.
Zum Beispiel, wir haben letztens einen E-Mail-Marketer beim Fitness-Influencer besetzt für seinen E-Commerce-Brand. Und ich glaube, wir hatten dann, beim E-Mail-Marketer hatten wir direkt so eine Opening Line, so hey, was ist ein schwieriger 40% Opening Rate oder 40 Unbroken Pull-Ups? Ne, dann haben wir halt sofort alle Leute abgeholt.
Ja.
Oder zum Beispiel, wenn wir so HRler heiraten, dann schreiben wir immer Hallo und dann in Klammern Vorname und dann so hahaha, kleiner Scherz unter Recruitern, weil das vergessen manche Leute, den Namen einzusetzen. Dann steht dann nur Hallo Vorname und das haben wir als Witz gemacht.
Ja, witzig.
Sowas machen wir zum Beispiel. Das heißt, wir überlegen uns einfach, womit kann man die Leute cool abholen. Aber dann ist es ganz simples, cooles Copywriting. Das heißt, wir brauchen einen Betreff, der die Leute dazu bringt, das zu öffnen.
Okay.
Da kommt eine regionale Ansprache, Servus, Hallo, Moin. Dann kommt eine kleine Frage, die Leute neugierig macht, sodass sie weiterlesen. Dann kommen ein paar Infos zur Firma, aber nicht zu viel, sodass die Leute neugierig werden, Lust haben zu sprechen. Mhm. Kommt ein cooler CTA, vielleicht noch einen kleinen Zeitungsartikel über die Firma und fertig.
Cool.
Und die Sachen konvertieren sehr, sehr gut.
Mega, ja super. Dann habt ihr den Erstkontakt, dann sprichst du mit denen und da sortierst du wahrscheinlich schon aus, oder? Ja,
genau, wir kicken nochmal so etwa die Hälfte im Schnitt, kicken wir da nochmal raus und die bessere Hälfte stellen wir unseren Kunden vor.
Okay, dann geht's, also dann geht's auch direkt in die Kundenvorstellung und nicht mehr, also ihr macht dann an dem Punkt, guidet ihr noch durch den Bewerbungsprozess, ja. Wahrscheinlich unterschiedlich bei den Leuten.
Wenn es benötigt wird. Ja. Bei den Companies so ab 5 bis 10 Mio, die haben lange so ganz gute Recruiting-Prozesse, Interview-Prozesse, aber da helfen wir auch gerne. Aber an sich, unser Fokus ist, was ihr Lead-Gen nennen würde. Wir bringen die geilsten Leute bei euch ins Gespräch.
Okay.
Das machen wir.
Das ist der Fokus.
Ja.
Hast du noch ein paar Tipps fürs Bewerbungsgespräch?
Ja.
Also und zwar, vor allem einfach nur um, weißt du, mir geht es einfach nur darum, ich würde gerne den Zuhörern und Zuhörerinnen einfach mal helfen, dass sie, wenn sie in einem Bewerbungsgespräch sitzen, wenn sie mit jemandem sprechen, identifizieren können, ist das ein A-Player oder ein versteckter A-Player?
Ja, ja. Also ein paar Fragen. Zum einen, der Prozess ist wichtig. Das heißt, man braucht ein cooles, kurzes Erstgespräch, eine Qualifizierung. Da braucht man über das Bewerbungsgespräch und am Ende eine Case Study. Ganz wichtig, Case Study ist ultra wichtig. Bei den Gesprächen ein paar gute...
Die Case Study muss der Bewerber machen, oder?
Ja.
Okay.
Ja. Kann ich gleich auch noch mehr zu erzählen. Das heißt, erstmal bei den Fragen. Ich frage die Person immer, erstmal, dass sie sich selbst vorstellt. Weil dann siehst du sofort die Kommunikationsskills. Da merkst du, kommt die Person zum Punkt. Weiß ich, wenn ich ihr jetzt hier so eine super offene Frage gebe, kann sie überhaupt damit umgehen?
Ja.
Also fängt jetzt 20 Minuten an, über ihre Ausbildung vor 20 Jahren zu erzählen. Oder kann sie prägnant betonen, was für diese Stelle wichtig ist? Das heißt, ich schaue einfach sehr auf die Kommunikationsskills. Wie bringt die Person das rüber? Dann schaue ich auf schwierige Sachen im CV und wie die Person das beschreibt. Zum Beispiel, wenn da Lücken sind, wenn Studium ewig gedauert hat, frage ich die Person nach und sehe einfach, wie sie damit umgeht, weil es ist ja alles okay.
Ja.
Also es kann sich, jeder Mensch entwickelt sich ja weiter und du hast nicht alles im Griff in deinem Leben. Also man kann nicht alles beeinflussen, aber es geht darum, wie argumentiert die Person das. Da meine Lieblingsfrage, ich frage immer, was für ein Gehalt müssen wir zahlen, damit du auch damit richtig, richtig happy bist.
Oh krass,
schon. Und da geht es viel um Selbstwertgefühl. Weil wenn eine Person sagt, ja, 60.000 suche ich, dann denkst du ja, gut, alright, 60.000. Ist die Person wohl wert. Wenn die Person jetzt aber sagt, ich habe mit meiner Mutter gesprochen, meine beste Freundin hat jetzt auch gerade einen neuen Job und ich habe auch mal online recherchiert und ja, so 45.000 sollten es schon sein. Dann weißt du, die Person ist nicht so sicher.
Ja.
Oder wenn die Person sagt, ich will 3.000 netto verdienen, dann ist ja sofort die Arbeitgeberfrage so, was heißt das bei dir im Brutto? Weil es hat ja viele Fakten, ob du verheiratet bist oder Single und welcher Steuerklasse und Kinder, das heißt Brutto, das heißt ich, sehe es nicht als meine Verantwortung, dein Nettogehalt auszurechnen. Insofern frage ich die Leute, was heißt das im Brutto? Wenn die Personen das überhaupt nicht wissen, ist das für mich schon eine kleine Orange Flag, weil das eine ganz normale Frage, die in jedem Bewerbungsgespräch kommt. Und jeder Typ oder Frau mit ein bisschen Erfahrung weiß, man sagt hier jetzt ein Bruttojahresgehalt.
Ja,
aber da kommen die wildesten Sachen. Der eine meinte dann, er will 3.000 netto haben. Und dann meinte ich, wie viel ist das dann aufs Gehalt? Dann meinte er, 100.000, weil er jetzt 30 ist. Das heißt, dann weißt du halt sofort, der Typ ist strange. Kann ich nichts vorstellen, weiß es sofort. Das heißt, über die Gehaltsfrage lernst du total viel über die Person.
Krass, hätte ich nicht gedacht.
Ja, das ist eine total wichtige Frage. Und du lernst auch viel darüber, wie ehrlich und authentisch die Person ist. Weil wenn ihr am Anfang sagt 60, dann macht ihr 3 Wochen Prozess und sagst du, hey, liebe so und so, hier ist der Vertrag 60.000. Und dann sagt sie, ich bin jetzt in anderen Prozessen, da wird mir 65 geboten. Sofort Red Flag, werf für mich sofort raus. Weil ich habe dich extra gefragt, was du verdienen willst. Du hast 60 gesagt. Warum sind es jetzt nicht mehr 60? Also ich gehe davon aus, dass dein Wort ist. Und hier merke ich, irgendwas stimmt hier nicht. Das heißt, ich achte sehr auf diese kleinen Details. Oder auf wie schnell die Person sich zurückmeldet. Oder ich schreibe dann einfach mal Freitagabend um 19 Uhr in eine WhatsApp. Ich will einfach sehen, wann die antworten.
Geil.
Ne? Antworten die Montag oder antworten die in 10 Minuten? Weil es kann auch so sein, zum Beispiel, wenn du was im Marketing machst und irgendwie Freitagabend crashen deine Kampagnen.
Ja, klar.
Na, da muss eine Person am Start sein. Heißt nicht, die müssen jeden Freitagabend arbeiten, aber wenn mal was ist, dann muss die Person halt da sein. Zum Beispiel, wir hatten das auch letztens aus Versehen, einen kleinen Fehler. Unsere Webseite war down, irgendwie Samstagabends um 9. 20:09 war die wieder online.
Ja.
Ne? Weil das passiert ultra selten, aber wenn, ist es wichtig, dass was passiert.
Ja.
Und ich bin damit auch offen in der Kommunikation, dass es nicht häufig bei uns vorkommt, aber wenn, dann musst du halt schnell am Start sein. Ich achte auf diese Kleinigkeiten. Weil ich gehe davon aus, dass genauso wie der Bewerbungsprozess ist, alles, was ich gut finde und alles, was ich schlecht finde, wird später im Arbeitsleben noch mehr so sein.
Krass. Ja, hast du vollkommen recht. Voll spannend. Also voll spannend. Gib nochmal, ich finde es gerade so cool, weil es tatsächlich auch mit dem Gehalt nachverhandeln am Ende mega guter Punkt, dass es sofort eine Red Flag ist, weil das führt ja zu ganz, ganz vielen Problemen down the line.
Ja.
Die Person wird sich wahrscheinlich ein Jahr später wieder woanders bewerben, weil die 70 bieten statt 65.
Genau.
Und dann hast du nur Stress. Also es ist, am schönsten sind ja die Menschen, die wegen der Arbeit kommen und nicht wegen dem Gehalt. Und das Gehalt ist der Hygienefaktor.
Genau.
Finde ich richtig, richtig spannend an der Stelle. Ich habe noch eine Frage zu der Gehaltsfrage. Die Gehaltsfrage ist, glaube ich, für die meisten Deutschen die unangenehmste Frage, die sie jemals stellen können. Mhm. Genauso wie bei jedem Angebot. Mhm. Ne, wenn der Preis kommt, ist für Deutsche super unangenehm, über Geld zu sprechen.
Ja.
Hast du psychologisch noch einen anderen Grund, warum du die Person fragst und nicht selber damit herkommst?
Ja, also zum einen, ich glaube, es ist genau wie im Sales. Es ist für die Person, der die Frage gestellt wird, ist es nur strange und unangenehm, wenn es für dich strange und unangenehm ist. Mhm. Wenn es für dich total normal ist, locker darüber zu sprechen, fühlt sich die andere Person auch sofort viel sicherer. Mhm. Das ist häufig, projiziert man auch. Also wenn man selbst so rumdruckst, dann kommt das bei der anderen Person an. Weshalb ich immer frage, ist, ich will die Person kennenlernen. Mhm. Und ich will nicht sagen, wir zahlen 70, ist das für dich in Ordnung? Was hast du dir gedacht? Wenn wir die Person sagen, ah ja, auch 70.
Ja klar, weil die setzt ja sofort einen Anker.
Genau.
Und ich meine, klar, wenn die sich gesagt hat, 60 geht es natürlich auf 70 hoch, das ist klar, das ist jetzt die Größe. Aber auch andersrum muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, du willst ja auch niemanden haben, der eigentlich 100 haben möchte. Du bietest jetzt 70 an und der sagt, er einigt sich auf 70.
Genau.
Du willst ja wissen, wo die Person sich selber sieht.
Ja, ja genau. Und ich mache es auch teilweise ganz am Anfang im Gespräch. Und sage, hey, lieber Joachim, cool, dass wir sprechen. Hey, ich habe gesehen, du bist im Sales. Wir suchen hier das Sales. Ganz ehrlich, das Startup zahlt nicht so geil. Du verdienst über 200.000, oder? Ja, sagt er dann ja. Okay, ich dachte es mir, ich wollte trotzdem mit dir sprechen. Unser Kunde, die zahlen 120, da bist du wahrscheinlich raus, oder? Ja, finde ich super, dass du sofort ansprichst. Dann sagen wir tschüss.
Das ist super.
Ne? Das heißt, ich spreche das sofort offen an.
Mhm. Ich glaube, das Beste für alle, ehrlicherweise.
Ja, total.
Gibt ja einfach, wenn man Dienstleister ist und man kann sich nicht den Corporate-Job-Preis leisten, dann ist es halt so.
Genau, und das ist auch für die Bewerber okay. Und häufig muss man einfach mal kurz drüber sprechen.
Ja, genau.
Ich stelle die Gehaltsfrage immer, ist eine meiner Lieblingsfragen, weil darüber lernst du so viel. Ich will ja wissen, wie die Leute antworten.
Ja.
Weil du hast ja gesagt, ist ein bisschen unangenehm.
Ja, also ist es.
Ich will halt wissen, wie reagiert die Person in einer unangenehmen Situation.
Total gut.
Ja.
Wie lange machst du den Bewerbungsprozess? Weil ich glaube, das ist auch ein extrem wichtiger Punkt. Mhm. Lang, kurz, sehr kurz?
1 bis 2 Wochen, wenn es geht.
2 Wochen?
1 bis 2 Wochen, wenn alles hinkommt. Also unter der Woche nicht. Aber ich versuche, dass es in 1 bis 2 Wochen durch ist. Dann haben wir 3, 4 Schritte, alle 2, 3 Tage ein Gespräch. Das ist auf jeden Fall machbar. Und ich mache es aus verschiedenen Gründen. Zum einen will ich selber das Thema schnell vom Tisch haben. Zum anderen will ich sehen, ob die Person meinen Pace mitgehen kann. Mhm. Weil wenn die in 2 Wöchigen Bewerbungsprozess schon nicht mitkommen, wie soll denn später eine Arbeit sein?
Ja.
Na, wir arbeiten ja schnell. Ja. Wenn die Person im Bewerbungsprozess, wo alle 3 Tage ein Termin ist, wenn die da schon nicht mitkommt und keinen Termin findet und das ist schwierig zu koordinieren, die kann sich nicht entscheiden, dann kann ich damit nichts anfangen. Also wir wollen ja auch später jemanden, der durchzieht und schnell agieren kann.
Na ja, klar.
Das heißt, da will ich jemanden, der mitkommt und ich will schneller sein als die Konkurrenten. Also ich will ja ein Offer gemacht haben, bevor sich die anderen zurückkommen, weil ich weiß ganz genau, die melden sich alle erst nach 1, 2 Wochen zurück. Wenn ich nach 1 bis 2 Wochen ein Offer mache, habe ich wahrscheinlich ein Offer gemacht, bevor die anderen überhaupt ein Interview aufgesetzt haben.
Das finde ich richtig spannend mit der Geschwindigkeit, auch gegenüber den Konkurrenten, dass du dort halt gewinnst, weil du schneller bist. Aber wie schaffst du es, so schnell ein Interview zu machen? Wie schnell schaffst du es denn dann, mit den potenziellen Klienten ein Interview zu machen und dann vor allem auch dem Kunden, also mit dem Kunden so schnell das Interview zu machen? Weil du callst sie
ja.
Okay, dann hast du den Prozess drin.
Ja.
Und dann sagst du, okay, der passt, der ist gut für euch.
Ja.
Let's go. Da müssen deine Kunden ja auch also mega, mega fix sein.
Klar. Das heißt, die Kunden müssen auch fix sein. 1 bis 2 Wochen ist so ein Traumszenario.
Ja.
Im Schnitt. Also unsere durchschnittliche Besetzungsdauer sind 28 Tage.
Wahnsinn.
Ne? Das heißt, ist immer noch schnell, es sind aber nicht 2 Wochen.
Ja.
Aber das ist halt der Durchschnitt, weil wir haben auch Kunden, wir haben Bewerber und das ist ja wirklich bis zum Signing.
Ja.
Haben wir 28 Tage im Schnitt. Und dafür müssen einfach alle fix am Start sein und du merkst auch schnell, wer nicht mitkommt. Das heißt, wenn ein Bewerber halt nicht mithält, dann kann er da wahrscheinlich nicht gut arbeiten. Wenn ein Kunde überhaupt nicht mitkommt, dann kann er halt die besten Leute nicht arbeiten.
Krass.
Weil denen ist es halt zu langsam. Dann weißt du ganz genau, okay, hier müssen wir halt ein bisschen langsamer Leute vorstellen, weil die sind halt langsam.
Ja.
Und dann müssen wir das machen. Weil du kannst ja nur A-Player hiren, wenn du auch eine A-Company bist.
Ja.
Ne, das heißt, du kannst ja nicht irgendwie Lewis Hamilton hiren und den in Opel setzen. Ne, du kannst noch so.
Sehr gute Analogie, muss ich sagen.
Danke. Das heißt, du musst ja auch eine Hammer-Firma haben.
Ja.
Die was richtig Geiles drauf hat. Das ist zum Beispiel auch bei einer SEO-Agency, wenn du die besten SEO-Leute hirest und bist halt selber echt mittelmäßig in SEO,
ja.
Ja, keine Chance.
Gar keine Chance.
Die werden sofort beim ersten Outage merken, dass da Grütze gemacht wird und gehen.
Haben wir auch schon gehabt. Wir haben Leute gehabt, absolute A-Player, die arbeiten auch immer noch mit uns zusammen und manchmal müssen einfach Leute, die passen dann entweder nicht ins Team oder passen nicht in die Organisationsstruktur. Und manchmal ist auch das Skillset dann unzureichend und dann muss man sich auch davon trennen. Muss ich auch fairerweise sagen, ich war auch schon in Positionen, wo ich nicht reingepasst habe.
Ja.
Und dann habe ich auch selber gesehen, ich musste einfach rausgehen aus der Situation.
Ja.
Und das ist dann, das muss man auch ehrlich anerkennen. Ich habe Beispiele aus dem normalen Leben außerhalb unserer Unternehmerbubble, das ist viel, viel krasser, wie Leute stuck sind in Jobs, die ihnen keinen Spaß machen, wo sie eigentlich raus müssten. Und ich jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir nur, da müssen wir einfach hingehen und sagen, hey, pass mal auf, du musst einfach was anderes machen. Und die Leute werden so viel glücklicher auch.
Ja.
Und die, wo sie arbeiten, die werden auch glücklicher, alle werden glücklicher.
Ja, das ist, glaube ich, häufig was, was man vergisst, weil wir als Unternehmer, wir haben mit sehr vielen verschiedenen Firmen zu tun.
Ja.
Angestellte in bestimmten Jobs, die haben nicht so viel mit ganz vielen unterschiedlichen Firmen aus ihrer Branche zu tun.
Ja, genau.
Das heißt, man muss sich dann offiziell bewerben. Das ist nochmal eine andere Sache.
Okay, jetzt haben wir den Interview-Part hinter uns. Mhm. Jetzt kommt es zum Signing.
Ja.
Gibt es da noch irgendwelche verrückten Fallstricke, die passieren können? Also gar nicht Vertragswerk, das ist ja alles noch sehr speziell. Aber so Signing, ist das der signed einfach per PDF und es kommt durch? Oder, weil ich kenne die verrücktesten Stories beim Signing.
Ich auch.
Gesigned, nicht aufgetaucht.
Ja, also ich habe auch schon Leuten ein verbales Offer gemacht und habe viel abgesagt, weil die es verkackt haben. Also auf jeden Fall. Nee, das heißt, da gibt es natürlich noch Feinheiten. Das fängt damit an, dass wir natürlich das Offer telefonisch oder im Videocaller persönlich aussprechen.
Mhm.
Das heißt, wir schicken keine E-Mail mit DocuSign und sagen, hey, du hast den Job, Glückwunsch, sign mal.
Ja.
Haben wir auch schon häufiger erlebt. Sondern wir wollen da anrufen, weil es ist genau wie im Sales, du pitchst nicht einfach eine Zahl per E-Mail, sondern das ist immer in Relation zu sehen. Und das heißt, wir machen immer einen halbstündigen Offer-Call und ich steige sofort ein und sage, hey, so und so. Sagen wir mal, hey, Lisa. Cool, danke für die Zeit, dass ich wollte mit dir sprechen. Um es kurz zu machen, wir fanden das Interview mit dir, weil der Interviewprozess war der Hammer. Du hast uns richtig beeindruckt. Wir wollen dich unbedingt ein Team haben. Ich wollte mit dir heute ein Angebot durchsprechen.
Ach, cool.
Ne? Und dann sagt Lisa, oh, cool, freut mich. Dann sage ich, ja, cool, hast du eine halbe Stunde? Sonst lass uns lieber später sprechen. Weil manche, die sind ja auch unterwegs, ich rufe die ja spontan an und manche haben dann Zeit und manche nicht, dann mache ich einen Folge-Call ab. Aber die wissen sofort grünes Licht.
Geil.
Weil dann, ich will auch sehen, wie reagieren die dann?
Ja. Hast du sehr, sehr klug. Sehr, sehr klug.
Genau. Und dann sprechen wir die ganze Rahmendaten durch, sagen, hey, der Titel ist so und so. Also alles nochmal durchsprechen. Die Reporter sind die Person. Arbeitszeiten sind so und so. Das und das ist die Geschäftsausstattung. So und so sind Homeoffice-Anteile. So gehen wir mit Krankmeldungen um. So gehen wir mit Flexibilität um. Also ne, zum Beispiel kann ich mit 2 Stunden Mittagspause machen und ins Gym gehen. Ne, geht sowas bei uns auch nicht? Ist ja beides okay, muss man nur offen mit umgehen.
Klar.
Das ist alles sprechen, wir sprechen alles im Detail nochmal durch. Dann haben wir Betriebsferien, so zwischen Weihnachten und Neujahr sind wir dicht. So und so machen wir Vacation. Da bei diesen Sachen musst du am Start sein, da nicht. Wir haben Kamera-An-Kultur. Also was auch immer es ist, wir sprechen alles durch.
Kamera-An-Kultur, wie geil ist das denn bitte? Das gibt ein Riesenthema, glaube ich, bei vielen Firmen.
Ja.
Wo die Hälfte des Teams einfach die Kamera aus hat.
Genau, das heißt, wir sagen auf den Anfang, nee, bei uns muss man das anhaben, das steht im Vertrag drin.
Finde ich geil. Finde ich richtig geil.
Ja.
Also, ich finde Remote-Working ja, finde ich sensationell. Es ist eine geile Bereicherung für die Welt. Aber Kamera an finde ich richtig sensationell. Ja. Und ist mir schon klar, wenn mal jemand die Kamera kurz ausmachen muss, weil er, weiß, was ich mache, völlig okay.
Klar.
Ich habe Seminare gehalten im SEO-Bereich, teilweise tagelang und habe vielleicht eine Person gesehen.
Ja.
Ja, vor der Webcam. Ich habe ja ganz viel also In-Person-Seminare gehalten früher, aber durch Corona halt nicht mehr. Und dann habe ich die wirklich auf meine kleine Kamera gestarrt und das dann 2x4 Stunden am Tag.
Ja, ja.
Also.
Nein, das ist wichtig. Also auch bei uns, wir arbeiten zum Beispiel viel mit Slack.
Ja.
Und manchmal muss ich auch Leute spontan anrufen, rufe ich die spontan mit Video-Call an und innerhalb von 5 Sekunden gehen die ran und sitzen an ihrem Arbeitsplatz.
Geil.
Ja, und das ist halt wichtig. Nee, das heißt, wir sprechen in diesem Offer-Call alles durch, wir sprechen die Vertragskonditionen durch und auch die Details.
Mhm.
Das ist das Fixum, das ist der Bonus. Wenn es Jobs sind, wo viel Bonus ist, zum Beispiel im Sales, was genau musst du machen, um den Bonus zu bekommen? Wie lange wird das Onboarding sein? Wir sprechen alles durch.
Geil.
Damit, wenn der Vertrag rübergeht, damit es keine Details mehr gibt. Und
gibt es da noch Abbrüche manchmal?
Klar. Weil natürlich können auch Leute das Offer ablehnen. Und mit denen spreche ich danach aber wahrscheinlich nicht wieder. Also wenn die halt nicht bei mir arbeiten wollen, fair enough.
Ja.
Das muss ja keiner. Dann, wenn die Entscheidung zu lange dauert, Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel Freitag ein Offer mache, dann möchte ich irgendwie Montag oder so eine Rückmeldung haben. Mhm. Aber wenn ich merke, nö, die sind noch bei anderen Prozessen und das ist deren Präferenz und dann, also ich will halt, ich bin nicht gerne zweite Wahl.
Klar, verstehe ich.
Passt, wenn die woanders hinwollen, aber ich mache jetzt ein Offer und das ist bis Montag gültig und dann kannst du halt an oder auch nicht. Ja. Na, alles fein. Mir ist lieber, du signst das. Aber ja, ich geb dann einen Zeitrahmen mit. Wenn das nicht eingehalten wird, ist das ein Zeichen, das nicht sein soll. Genauso wie wenn, ich frage die Person, bis wann kann sie zurückmelden und wenn sie sich bis dahin nicht zurückgemeldet haben, dann sage ich ab. Mhm. Weil das Risiko ist mir zu groß. Ich habe eine richtig coole, kleine, erfolgreiche Firma. Ich lasse da keinen rein, der sich nicht zurückmelden kann aus seinen eigenen Deadlines.
Ja.
Ist mir viel zu gefährlich. Dann sage ich lieber ab und mache weiter mit dem Team, was ich habe. Das heißt, ich achte auf die kleinen Details. Ja. Also ich habe schon Hammerleuten im Offer-Stage schon wieder abgesagt, weil sie sich nicht zurückgemeldet haben zu ihren eigenen selbstgesetzten Fristen.
Ja, krass.
Aber genau, das ist das. Da geht es viel darum, wenn danach verhandelt wird, mhm, also das ist für mich eine Orange Flag.
Gehalt nachverhandeln, verstehe ich. Was ist mit sowas Nachverhandeln von, ich sag mal, Geschäftsausstattung oder Nachverhandeln von irgendwelchen Arbeitszeiten, weil er sagt, hey, Freitagmittag hole ich immer meinen Sohn ab.
Ja.
Deswegen kann ich da freitags nicht, kann ich mit das nicht. Können wir das irgendwie auf einen anderen Tag verteilen?
Ja, ich finde, genau, also ich finde auch, sowas gehört ins Offergespräch, die Kleinigkeiten.
Genau, die Kleinigkeiten.
Die sollte man nicht im ersten Gespräch, also im ersten Gespräch sagen, oh, ich muss aber dienstags zum Bauch tanzen oder so.
Ja, genau.
Ja, nicht so smart, aber wer das am Ende macht, da ist mir lieber, sprich das jetzt bitte alles an, bevor wir hier was sein. Ja. Weil du kannst dann alles ansprechen, ich kann überall ja oder nein sagen, aber wichtig ist, dass man es dann zu dem Punkt einfach ordentlich durchspricht und auch nicht einfach per E-Mail. Ja. Also willst du nicht das Ding per E-Mail rüberschicken und dann kommt eine Response mit 10 Punkten, ja. Dann formulierst du wieder eine E-Mail, wenn du das alles in einer halben Stunde Call hättest machen können. Ja, und genau, und dann schickst du das Ding los, wenn ihr euch einig seid.
Oh, mega.
Also ich schicke das Ding nur los, wenn die Person sagt, cool, lass das machen, dann schicke ich auf den Vertrag los.
Ja. Krass. Und dann, ja, signen die oder nicht. Ja, und dann ist das Signing natürlich beendet und dann kommt Onboarding.
Genau.
Habt ihr beim Onboarding, brauchen wir jetzt nicht so detailliert drauf eingehen, aber Onboarding habt ihr bestimmt auch einen coolen Prozess. Zum Beispiel, was ich ja einmal gehört habe, was ich sehr spannend fand, ist, man feiert die Leute, wenn sie gehen.
Ja.
Man sollte aber sie eigentlich feiern, wenn sie kommen.
Ja, voll. Voll. Ich kenne auch Leute, wir haben jetzt in den Roadtour, ich kenne auch Leute, wenn die da reinkommen, gibt es erstmal ein Welcome-Frühstück, Applaus, auch mal gleich rein ins wichtige Kundenmeeting. Mhm. Also du willst die Leute gleich reinwerfen. Ja. Also bin ich voll bei dir. Richtig cool, die zu feiern.
Cool. Das ist geil. Wie behält man denn jetzt A-Player? Also ich habe hier auch noch eine Frage aufgeschrieben, wie geht man mit B- und C-Playern um? Mhm. Bevor du jetzt sagst, hier steht, sie fördern oder sich von ihnen trennen, aber das wäre noch eine interessante Frage. Aber wie halten wir vor allen Dingen die A-Player? Und ich glaube, diese Frage ist auch ein bisschen connected, weil ich glaube, ein C-Player und ein A-Player, das ist meistens keine gute Kombi.
Nee, für beide nicht.
Nee.
Nee. Das heißt, wenn wir die A-Player halten wollen, ist wichtig, dass wir ein A-Player-Umfeld haben. Das heißt, wir müssen als Firma einfach schnell sein, wir müssen gute Prozesse haben, wir müssen gute Gehälter zahlen. Und die Leute nicht demotivieren.
Mhm.
Also ich finde das eigentlich gar nicht so schwierig, die A-Player zu halten. Solange du eine gute Auftragslage hast und es ist cool und die haben Freiheiten, dann passt das.
Okay.
Was du falsch machen kannst, ist Mikromanagen, wenn es keinen Platz hat.
Mhm.
Also Mikromanagen ist manchmal nötig, wenn die Leute nicht gut vorankommen. Aber wenn du Leute, die sehr selbstständig sind, immer mikromanagst, ist das nicht cool.
Mhm.
Wenn du schlechte Leute ins Team hirest, ist das nicht gut.
Ja.
Wenn du Gehälter nicht pünktlich zahlen kannst, ist das nicht gut. Wenn du die falschen Kunden annimmst, ist nicht gut. Aber solange du einfach weiterhin einen super guten Job machst, dann kannst du die Leute auch halten. Und einfach häufig ins Gespräch gehen.
Okay.
Zum Beispiel eine Killerfrage ist, was müssen wir bei uns verändern, damit du für immer hier bleibst? Zum Beispiel. Einfach mega alle 3 geil. Monate fragen so, was müssen wir hier verändern?
Mega geil.
Ja.
Also diese Kultur zu schaffen, ist was ganz Besonderes. Haben wir tatsächlich auch bei uns so momentan auf jeden Fall da.
Mhm.
Das ist total geil.
Mhm.
Aus dem Team kommen Verbesserungsvorschläge, wie wir die Firma optimieren können. Mhm. Nicht, wie wir nur das Umfeld optimieren, sondern wirklich Umsatz in der Firma optimieren können.
Ja.
Bin ich extrem stolz auf das Team, dass sie das gemacht haben, weil es kam von denen heraus, nicht von uns, von der Geschäftsführung aus, sondern vom Team. Und da bin ich, dachte so, wie geil ist das denn? Ich habe es auch gar nicht gesehen. Und das ist eine brutale Veränderung. Ich freue mich auch total, der Arbeitsethos bei uns ist sehr gut, sehr hoch. Ja? Mhm. Alle haben Bock zu arbeiten. Mhm. Und es ist, gut, wir haben jetzt, da wir auch viele Leute nicht hier vor Ort haben, ist Kaffee trinken natürlich auch mal ein bisschen schwierig, aber mir gefällt es total, wie es vorangeht. Ja?
Ja.
Das sind so Sachen, deswegen, wir haben auch diese Benefits-Thematik, haben wir eingestellt. Ja?
Ja.
Das hört sich hart an, Aber es gibt natürlich Standardsachen wie Wasser gibt's und es gibt Kaffee natürlich, klar. Und es gibt auch, wir haben auch irgendeinen speziellen Gesundheitsdrink, den wir immer haben, wo alle Bock drauf haben. Und es gibt auch sicherlich die ein oder andere Benefit wie eine geiles Event mal oder mal ein Mittagessen. Aber so diese klassischen Benefits, die angeboten werden, die auch stark verkauft werden von Marktanbietern, haben wir alle abgelehnt. Und jetzt bin ich ganz froh drum, wo ich auch mit dir das Gespräch führe.
Ja.
Weil ich glaube, dass die wirklich guten Leute, und wir haben wirklich ein, zwei Leute, die einfach, da merkst du, die haben es auch gesagt, die kommen zum Arbeiten, weil sie Bock haben, das weiterzuentwickeln, mitzuentwickeln und dabei zu sein bei der Reise.
Ja.
Und die werden auch irgendwann, werden sie sicherlich gehen und sich weiterentwickeln, was völlig in Ordnung ist.
Ja.
Aber das finde ich extrem spannend an der Stelle.
Total. Ja, weil die guten Leute kommen halt für die Arbeit.
Ja.
Ja. Und Benefits sind wichtig, aber Benefits sind halt eine Belohnung für gute Arbeit, aber kein Hiring-Tool.
Ja. Ja, absolut. Deswegen ist es wahrscheinlich auch, was ist die beste Belohnung deiner Meinung nach für gute Arbeit? Gib mal ein paar Beispiele, weil das ist echt auch immer ein Challenge. Was macht man denn?
Ja, also das eine ist, glaube ich, einfach gute, wenn die Person gute Ergebnisse erzielt und dafür vor Kunden und auch vor deinem Team gelobt wird.
Mhm, super.
Das ist eine, zum Beispiel, wir machen jeden Montagmorgen bei uns Shoutouts.
Mhm.
Ja, wir haben 4 Kernwerte und jeden Montagmorgen kann man seine Kollegen, wie heißt es denn, shoutouten und sagen zum Beispiel hier, wir haben einmal den Wert Eigeninitiative. Dann kann ich sagen, jo, bei dem und dem habe ich gesehen, dessen das gemacht, voll geil.
Mhm.
Das ist so, geben wir uns gegenseitig Lob und dadurch bestärkt man das nochmal, dass der High-Performance gefördert wird. Das ist wichtig, dann ein gutes Gehalt. Na, wenn die Leute gut arbeiten und gut verdienen, gib ihnen halt was vom Kuchen ab.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist wichtig und ansonsten einfach eine gewisse Freiheit in ihrem Alltag.
Ja, geil.
Ja.
Richtig cool. Lass uns mal ein paar Praxisbeispiele besprechen, wo du Beispiele gesehen hast, wo ja der Fokus auf den A-Player das Unternehmen komplett verändert hat.
Mhm.
Also wo es wirklich so ein Game-Changer war, vielleicht hast du ein Beispiel dabei, wo hast du A-Player eingestellt und
abgegangen. Ja, gerne. Wir hatten zum Beispiel auch einen Kunden, das war eine Agentur, die wir betreut haben, machten so, ich glaube damals so 120 bis 150k im Monat.
Mhm.
Da waren 20 Leute. Und die haben nochmal, ich glaube, 2, 3 neue Leute geheiert, 5 oder 6 entlassen und sind auf 200 gegangen.
Mhm.
Ja, also Team verkleinert, Team verbessert und zack, ging es hoch. Das ist das. Ist ein Beispiel, das kann man auf jeden Fall sehen und auch so strukturelle Sachen, wenn Leute zum ersten Mal zum Beispiel Teamleiter einstellen, das ist eine andere Sache. Oder wenn bestimmte Schlüsselpositionen, zum Beispiel wir hatten einen Kunden, die hatten eine Social Media Managerin, die privat nicht auf Social Media war, weil sie nichts davon gehalten hat.
Okay, schwierig, oder?
Super schwierig, ja. und natürlich war das nicht gut, was sie gemacht hat. Und die haben sie ihn gekickt und jemanden geheiert, der da richtig Bock drauf hatte. Und zack, war die Arbeit besser. Unglaublich.
Ja.
Also davon gibt es viele Beispiele. Ja.
Okay, richtig krass. Und zwar, ich habe nämlich noch eine ganz konkrete Frage. Und zwar, sollten wir A-Player befördern zu Managern oder Teammanagern? Ich meine, es hängt sicherlich vom Skillset ab, aber es ist eine allgemeine Frage. Du hast einen Fachexperten, der richtig gut ist, zum Beispiel im SEO oder im Paid Social, und den befördert, jetzt die natürliche Progression ist, der ist Experte, dann ist er irgendwann der Superexperte und dann wird er zum Teamlead.
Mhm.
Macht es Sinn oder ist es sehr abhängig von der Person? Oder würdest du eher, also das ist einfach eine Frage, die ich mir schon lange stelle, weil die Leute wollen ja vorankommen in ihrem CV quasi und der einzige Weg, wie sie zusammen vorankommen, ist, indem sie Teamlead werden. Aber in Wirklichkeit haben sie so eine Fachexpertise, dass sie das gar nicht unbedingt wollen. Ja,
ja. Du musst sie nicht unbedingt befördern. Das heißt, wir brauchen hier ein breiteres Skillset. Wenn wir befördern, brauchen wir dafür 2 Sachen. Zum einen brauchen wir eine hohe Fachkompetenz auf einer Skala von 1 bis 10, mindestens eine 8. Mhm. Muss nicht unbedingt 9 oder 10 sein. Also es muss nicht unbedingt die beste fachliche Person sein, aber sie muss sehr gut sein.
Ja.
Eine 8 von 10. Und das zweite ist, wir brauchen so eine Art Fitnesstrainer.
Okay.
Wir brauchen jemanden, der die Leute anpeitscht, der Motivation hochhalten kann.
Ja.
Dass diese Social Skills brauchen wir. Das ist genau wie, wenn du vorne im Fitnesscenter bist, so ein Kursleiter, das habe ich mal gelernt von einer Bekannten, so ein Kursleiter, also die Teilnehmer eines Fitnesskurses geben immer im Schnitt 80% so viel Gas wie der Gruppenleiter.
Krass.
Das heißt, damit die Leute 100% geben, musst du 125% geben. Das heißt, Kursleiter müssen sich komplett zum Affen machen, damit die Leute 100% geben. Und das ist genauso in einem Team. Das heißt, du brauchst jemanden, der sich da ein bisschen zum Affen macht, der den Street Credit hat, als der Typ, der arbeitet oder die Frau, die arbeitet. Das heißt, du musst jemanden haben, der auch das Team antreiben kann. Also es ist nicht fachlich, also rein fachlich solltest du nicht beurteilen, aber fachliche Kompetenz ist eine Voraussetzung.
Mhm. Ja, mega geil.
Ja, und deshalb, wir empfehlen auch immer, verschiedene Beförderungsstränge zu haben. Sowohl für Führungskraft als auch für Spezialisten.
Okay.
Weil auch die Spezialisten verdienen nochmal eine Gehaltserhöhung, verdienen nochmal einen neuen Titel. Und dafür haben wir dann auch Spezialistenpfade.
Ja, perfekt. Na, danke dir. Das hilft mir sehr weiter. Auch dieses, also sehr, sehr spannend mit dem Fitnesstrainer. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Analogie, auch wie man sich das merken kann.
Ja.
Und deswegen muss man auch als gutes Beispiel richtig vorangehen, damit die auch Vollgas geben können.
Genau, genau. Und du brauchst halt jemanden, das ist, und deshalb benutze ich auch das Beispiel eines Fitnesstrainers. Du brauchst nicht so einen Mutti oder Papi.
Okay.
Du brauchst keinen Kümmerer, der sich um das Team kümmert, sondern du brauchst jemanden, der das Team ein bisschen anpeitscht.
Okay.
Das ist wichtig.
Das haben wir bei uns im Team mit unserer COO.
Deine Frau.
Ja, korrekt.
Ist es auch bei euch zu Hause so, Timon?
Korrekt. Genau. genau, dann jetzt zum Abschluss auf jeden Fall nochmal was zum Mitnehmen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Welche Schritte sollten jetzt die Unternehmer und auch die Marketingleiter und Geschäftsführer, die jetzt zuhören, direkt umsetzen, um, ja, ich sag mal, ihr Recruiting oder um bessere Talente zu finden für ihr Unternehmen? Was kannst du so als direkte, weiß nicht, ein, zwei Tipps, aber direkt zum Umsetzen mitbringen?
Ich glaube, das Erste, überarbeite dein gesamtes Personalmarketing mit dem Fokus auf geile Arbeit. Mhm. Das heißt, nimm die Benefits raus und schreib alles so, dass Leute, die richtig Bock haben zu arbeiten, das geil finden. Und dafür Interview, such dir deine besten 1, 2, 3 Leute und frag die, warum bist du hier? Und benutze deren Worte für dein Personalmarketing. Mhm. Das ist das Erste. Und dann, wenn wir die Leute im Prozess haben, sei einfach super schnell im Prozess, weil dann siehst du, wer mitkommt. Und das Letzte, mach eine richtig geile Case-Study. Also ruhig 1, 2 Stunden mit sehr wenig Vorbereitung.
Ja.
Weil häufig ein Job, wenn wir Startups aufbauen, Marketingagenturen, E-Commerce-Firmen, es muss ja schnell gehen.
Ja.
Wenn du sagst, hey, bei dem Kunden läuft es nicht, guck das mal an, du willst ja nicht in 2 Wochen ein Update haben.
Ja.
Sondern hoffentlich in 2 Stunden.
Okay, das, machst du es dann so, du gibst dir eine Case-Study quasi in einem Call und sagst, wir sehen uns in 2 Stunden wieder, dann präsentierst du es?
Ja.
Geil.
Also ich baue künstlichen Druck auf.
Ja.
Weil was ich nicht will, ist, dass da jemand eine Woche hat für eine Präsi.
Ja.
Weil man hat auch bei mir in der Firma nicht eine Woche Zeit für eine Aufgabe.
Ja.
Und man erstellt auch keine Präsis.
Ja.
Also warum ist das denn die Case Study?
Ja.
Das heißt, wir wollen zum einen sehen, wie gut jemand ist, das fachlich überprüfen. Wir wollen aber auch sehen, ob die Person mit unserem Pace, mit unserer Kultur mitkommt. Und deshalb müssen wir künstlich Druck aufbauen.
Geil.
Ja. Oder zum Beispiel, wenn wir Recruiter heiraten. Wir heilen ja auch remote. Das heißt, die müssen ihr LinkedIn teilen und 45 Minuten sourcen. Und wir gucken jedem, wir gucken die ganze Zeit zu.
Geil.
Weil wir wollen aber gewissen künstlichen Druck aufbauen.
Mhm. Das ist auch cool zuzugucken, während die am Screen arbeiten.
Ja.
Auch ein ganz spezieller Druck.
Aber, genau, aber einen gewissen Druck musst du einfach aufbauen, weil du wissen willst, wie die Personen damit umgehen.
Mega cool.
Weil wir hatten sonst häufiger, auch bei Kunden, dass die Leute waren total gut im Bewerbungsprozess, sind fachlich gut und fangen die an zu arbeiten und dann kommen so, ah, ja, die Person ist doch nicht so schnell, wie wir gedacht hatten.
Ja.
Also ja, jetzt eine Woche Zeit für eine Präsi.
Ja, klar.
Aber du hast nie den Pace überprüft.
Ja, stimmt. Das ist super spannend. Also vielen lieben Dank erstmal für den ganzen Input. Ich glaube, da ist richtig Wertvolles dabei und ich bin mir auch sicher, wenn wir uns sowas mal vor Augen führen, dann sehen wir auch, wo wir vielleicht mal Fehler gemacht haben oder Verbesserungsmöglichkeiten haben. Und krass ist einfach dieser Performance-Faktor. Ich meine, ein 4x zu haben, wenn wir einfach nur eine Person einstellen, die deutlich besser ist, ist Wahnsinn und haben wir selber auch schon gemerkt. Auch der Team Spirit geht hoch. Das ist auch krass. Wenn du gute Leute einstellst, die haben alle Bock, dann geht mit einmal alles geht hoch. Das ist richtig gut. Deswegen super spannend für euch nochmal zur Zusammenfassung. Was wir heute gelernt haben ist, wo finden wir die Leute? Also was, warum wollen wir eigentlich aktiv recruiten? Was ist dabei auch das wirklich das Wichtigste dabei und wie gehen wir durch diese Phasen durch? Wie finden wir die Leute? Wie sprechen wir sie an? Wie gehen wir dann durch den initialen Bewerbungsprozess? Wie machen wir das Signing? Und wie können wir sie dann auch halten? Und warum sind A-Player so wichtig? Und ich glaube, das ist tatsächlich, auch wenn wir jetzt hier Marketing und Technik viel sprechen in unserem Podcast, ist das entscheidend, weil am Ende ist es doch ein People-Business und der AI wird die Leute nicht ersetzen, sondern es wird nicht AI geben, die was macht, sondern es wird immer Leute mit AI geben, die das machen. Und das habe ich auch gesehen. Die Leute, die richtig smart sind, die richtig A-Player sind, die nutzen AI so krass, das hebelt die nochmal.
Ja, total.
Und die fliegen völlig.
Total.
Also die sind, ich selber in meinem Prozess bin doppelt so schnell mittlerweile, weil ich einfach, ich bin jemand, der, ich sag mal, entspannt tippt, ja. Aber mit Spracheingabe bin ich halt ultra schnell und Umformulierungen und ich baue so extrem schnell Konzepte, die ich dann auch, ja, fertig habe.
Ja.
Aber das feuere ich jetzt raus in einer Geschwindigkeit und einer Qualität, die es vorher nicht da gab.
Ja, das ist mega dafür.
Ja. Und es ist nicht, dass ich das LLM brauche für irgendeinen Input. Ich brauche es einfach nur für die Strukturierung der Gedanken.
Ja.
Das ist es. Aber richtig geil. Also, da habt ihr auf jeden Fall was mitgenommen. Und deswegen, was ist dein, idealer Kunde und wer sollte auf dich zukommen, um mit dir zusammenzuarbeiten?
Ja, also bei uns sind das E-Commerce-Brands und Agenturen. Mhm. E-Commerce-Brands meistens zwischen 5 und 100 Millionen, die richtig, richtig geile Leute suchen. Mhm. Denen vermitteln wir solche. Und auch Agenturen, da sind wir meistens strategisch dabei. Also wir beraten die, wie sie ihr eigenes Recruiting aufbauen. Da haben wir auch mit den meisten Marktführern so im Marketingbereich gearbeitet.
Ja, zum Beispiel Snox habt ihr, glaube ich, das ganze Team aufgebaut?
Genau, also zum Beispiel im E-Com bei zum Beispiel Snox oder auch Naturtreu, Paul Valentine haben wir viel gemacht. Und im Agenturbereich auch mit sehr vielen, sei es jetzt zum Beispiel Iron Media, haben wir viel mit aufgebaut, Melody, also mit sehr vielen bekannten
Agenturen haben wir auch gearbeitet. Und wie kann man am besten dich erreichen oder mit euch in Kontakt treten?
Website oder mein LinkedIn. Das ist Website, startupfinish.de oder mein LinkedIn.
Perfekt. Ja, cool. Also, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wenn ihr im Recruiting einfach Themen habt, meldet euch beim Jan, der hilft euch weiter und da seht ihr schon, das ist ein ganz anderer Ansatz und das funktioniert sehr gut und damit könnt ihr euer Team zu A-Playern umwandeln und einfach explosionsartig nach oben treiben. Deswegen in diesem Sinne vielen, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke.
Ciao.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zum nächsten Mal.